Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße dich nach längerer Zeit mal wieder an diesem wunderschönen Frühlingstag, obwohl wir nominell noch Winter haben. Aber ich glaube, am 1. März ist, glaube ich, der meteorologische Frühlingsbeginn und am 21. März dann der kalendarische. Auf jeden Fall sind es heute 17 Grad. Ich war auch schon spazieren und es ist wunderschönes Wetter, aber es wird ein sehr düsteres Thema. Herzlich willkommen zurück, Manuela Schon.
Ja, hi Philipp. Ich freue mich total, diesen Monat beim Wiesbaden-Special sozusagen dabei zu sein.
Genau.
Ich habe am Samstag auch schon die Kraniche gesehen. Ein ganz großer Zug. Also es riecht und fühlt sich auf jeden Fall sehr nach Frühling auch hier in Schlangenbad an.
Gut, in Schlangenbad. Bei Wiesbaden, sagen wir mal so. Genau. Und du hast ja auch lange in Wiesbaden gelebt. Dazu später mehr. Wir machen eine Doppelfolge. Genau, es ist nämlich so ein bisschen Wiesbaden-Monat zufälligerweise. Genau. Aber wir wollen uns erstmal in der öffentlichen Folge mit einem Thema befassen. Wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, in der ersten oder zweiten Folge, die wir jemals gemacht haben, was mittlerweile auch schon ziemlich lange her ist, 4 Jahre ungefähr. Ja, da hatten wir das Thema Prostitution schon mal angesprochen. Das heißt, wir vertiefen das jetzt nicht in dem Sinne, was ist das, wie lange gibt es das schon, das sogenannte älteste Gewerbe der Welt, sondern wir beziehen uns jetzt konkret auf Fälle, auf eine Evolution. Du hast auch ein neues Buch dazu veröffentlicht.
Noch nicht veröffentlicht, ist gerade in
der Mache. Okay, aber du ist es gerade in der Mache, dann machen wir schon ein bisschen Werbung dafür, bisschen teasern dafür, dass die Leute dann wissen, da kommt was Neues. Genau, es gibt eine Expertenkommission und so weiter. Und ich wollte das schon Ende letzten Jahres machen, so mit dir und der Lotti zusammen. Lotti hat aber momentan einfach überhaupt keine Zeit. Liebe Grüße.
Ja, viele Grüße an Lotti.
Na, ich hoffe, wir hören Marietta, wie es läuft mit ihrer Entpiefkisierung. Das Allmann in Österreich, aber nicht irgendwo in Österreich, sondern im tiefsten Österreich, nicht in Wien, nicht im kosmopolitischen Wien. Genau, ja, liebe Grüße an Lotti.
Dorf. Irgendwie zieht es uns alle aufs Dorf, habe ich das Gefühl, ne?
Ja, also mich nicht. Aber ja, ich kenne mehrere Leute, die jetzt die Großstadt verlassen haben und dann aufs Dorf oder aufs Land gezogen sind, genau.
Ja, schön, muss ich sagen. Bin ich jetzt auch 4 Jahre, also.
Ja, ich warte noch, glaube ich, wenn ich so 50 bin, dann. Die Kinder aus dem Haus sind, dann mal schauen. So, aber jetzt zurück zum Thema. Also, ich hatte das überlegt, dass wir das machen, und zwar anlässlich eines Zitats von Julia Klöckner. Und sie sagte, ich glaube, es war im November, und sie sagte wörtlich, und wir müssen es drastisch sagen, Deutschland, so hart es klingt, ist der Puff Europas, Prostitution ist ein Verstoß gegen die Menschenwürde. Das sagte Julia Klöckner. Ich denke, du siehst das genauso. Wir haben uns ja auch schon mal über das sogenannte nordische Modell unterhalten, wofür sie auch plädiert. Wir können ja gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ich nehme mal an, da ist schon was dran an der Aussage. Aber ich bin da nicht so drin im Thema. Deswegen freue ich mich natürlich, mich mit dir darüber zu unterhalten, weil ich dann auch noch was Neues erfahre. Aber ich denke, du siehst es genauso. Ist Deutschland der Puff Europas?
Ja, also das ist ja auch unbestritten, ne? Also wir haben diese Menschenhandelsströme, die überwiegend bekanntermaßen aus den Armenhäusern Europas nach Deutschland verlaufen, also sprich Rumänien, Bulgarien, Ungarn, dann auch natürlich sehr häufig die ethnischen Minderheiten der Roma, die besonders betroffen sind. Tatsächlich haben wir aber auch insbesondere in der verdeckten illegalen Prostitution ganz viele Kolumbianerinnen, Venezolanerinnen, Brasilianerinnen, Chinesinnen, und die tauchen eigentlich in der öffentlichen Debatte auch ganz wenig auf. Weil sie eben nicht in den genehmigten Prostitutionsstätten sind. Und natürlich durch diese jahrhundertelange, muss man ja sagen, Legalisierung der Prostitution, ist es ja mitnichten so, dass 2002 die Prostitution legalisiert wurde. Die ganzen Rotlichtviertel, wie wir sie kennen, sind ja auch schon in den 1850er Jahren entstanden. Es wurde ja nur der Markt liberalisiert 2002. Also sprich, die Förderung der Prostitution wurde abgeschafft. Das heißt, Zuhälterei ist heute legal in Deutschland. Also ich darf an der Prostitution anderer verdienen. Und nur die ausbeuterische Zuhälterei, wie auch immer diese dann definiert, ist in Deutschland verboten. Und das hat natürlich diese Effekte. Klar, da dort, wo Bordellbetrieb verboten ist, wo Freier kriminalisiert werden etc., ist es nicht so interessant für Menschenhändler und Menschen, die daran Profit machen wollen, wie in einem Land, wo ich das völlig legal tun kann. Also wo ich zu horrenden Wochen, Tagesmieten, Zimmer in einem Bordellbetrieb vermieten kann, wo es auch auf eine Kultur trifft in einer Gesellschaft, die Prostitution als Arbeit sieht und nicht als Ausbeutung, hat das natürlich Auswirkungen auf die Nachfrage und damit natürlich auch das Angebot und diese extrem hohen Zahlen, die wir haben. Also wenn ich mal auf meine Stadt Wiesbaden schaue, werden da mehr als 1.000 Frauen im Jahr durchgeschleust, die dort prostituiert werden, in einer Stadt von 280.000 Einwohnern. 300.000, sorry, die Zahlen wurden ja korrigiert, sind ja gewachsen. Genau, aber bei 300.000 Einwohnern. über 1000 Prostituierte im Jahr.
Ja, wo du es gerade gesagt hast, dass Zuhälterei legal ist. Ich zitiere jetzt hier aus einem Kontrastebericht aus dem Transkript. Und zwar schreiben die beleuchten diese Aussage von Klöckner. Natürlich darf der Hinweis auch nicht fehlen, zum Beispiel, dass die inzwischen umstrittene Feministin Alice Schwarzer und die Bundestagspräsidentin Jörg Klöckner, zwei Frauen, die polarisieren, beim Thema Prostitution sind sich einig. Das darf natürlich nicht fehlen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der Hinweis, das ist eine inzwischen umstrittene. Früher super, heute umstritten.
Ja, gut, Alice Schwarzer war immer umstritten und ich glaube, als Feministin machst du auch was falsch, wenn du patriarchale Strukturen anprangerst und nicht als umstritten giltst, dir keine Feinde machst, dann bist du wahrscheinlich so eine Liberalfeministin, die genau diese Ausbeutung Strukturen zur Arbeit verklärt oder Frau sein abschaffen möchte durch wer immer sich als Frau fühlt, ist halt eine Frau. Ne? Also das ist ja genau das, also wenn du Mainstream bist, machst du dir halt keine Feinde. Wenn du Machtstrukturen benennst und angreifst, bist du halt umstritten.
Ja, wobei ich Frau Schwarzer auch für diverse andere politische Positionen kritisieren würde, aber nicht für ihre Kritik eben, um die es heute auch geht, ihre Russland-Position und so weiter. Also das ist eine andere Sache, aber darum geht es heute auch gar nicht gehen. Mir fiel das einfach nur wieder auf.
Aber wäre ja schlimm, wenn man sich in allem einig wäre.
Also. Eben, genau, genau. Ja, aber genau, das fiel mir nur auf, als ich dieses Transkript las. So, ich zitiere jetzt aber mir mal hier, weil ich das nämlich ganz interessant finde. Und zwar, die interviewen dann auch einen Bordellbetreiber und schreiben oder sagen dann in diesem Bericht, die Frauen, die in Herrs Bordellen in Stuttgart arbeiten, sind selbstständig. Sie zahlen ihm Miete. Herr darf ihnen keine Weisung geben, denn das wäre Zuhälterei, eine Straftat. Auch Zwangsprostitution ist in Deutschland verboten. Dem würdest du wahrscheinlich widersprechen, dieser Aussage in diesem RBB-Kontraste-Bericht, oder?
Naja, es ist de facto so, dass keine Weisung geben, aber es gibt ja dann, du musst halt dir diesen Prostitutionsbetrieb vorstellen, also du hast den Bordellbetreiber, der vermietet Zimmer. Mhm. So einfach ist es aber dann auch nicht, dass er einfach nur Vermieter ist, weil stell dir vor, du hast einen Betrieb, der soll ja laufen. Du willst Kundschaft haben. Und die Frauen sind dann wählerisch und sagen, dich will ich nicht, du bist mir zu ungepflegt, diese Leistungen, die du nachfragst, möchte ich nicht anbieten. Das heißt, informell gibt es dann natürlich schon Dinge, die eigentlich verboten sind, die aber eigentlich, ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das in dem Betrieb von Herrn Herr so ist, also habe ich natürlich keine Insiderkenntnis, aber ich weiß es von vielen Betrieben, dass dann gesagt wird, okay, Strafzahlung dafür, dass du einen Freier ablehnst. Gebühr dafür, wenn du diesen verpflichtenden Notknopf drückst, wenn der Sicherheitsdienst kommt. Also wisst ihr von Frauen, wenn sie auf den Notknopf drücken, dass sie 25 Euro zahlen müssen. Dann überlegst du dir jetzt natürlich dreimal, drücke ich da jetzt drauf, wenn ich mich in Gefahr fühle. Du bist nicht die ganze Zeit verfügbar, du musst dein Zimmer trotzdem zahlen. Oder du fliegst halt raus, du kriegst halt kein Zimmer mehr. Das heißt, du hast ganz viele Strukturen, die dafür sorgen, dass natürlich der Bordellbetreiber Einfluss nimmt auf die Tätigkeit, auf das Angebot. Und ja, das ist halt das eine. Und Zwangsprostitution, ja, ist verboten, aber was definiere ich denn als Zwang? Definiere ich als Zwang bereits die ökonomische Not der Frau und auch die durch die Betreiber kreierte ökonomische Not? Also wenn ich sage, ich habe eine Wochenmiete von 700 Euro, das bedeutet ja, ich muss erstmal 2800 Euro im Monat erwirtschaften, um überhaupt auf Null zu kommen, auf Break-Even zu kommen. Ja, es zwingt mich niemand physisch, die Freie anzunehmen, aber ich weiß, wenn ich jetzt nicht jeden nehme, dann kriege ich ja diese 2800 Euro nie rein, kann meine Wochenmiete nicht bezahlen, fliege aus der Wohnung, in der ich auch lebe, also oder vorübergehend lebe, habe kein Dach mehr über dem Kopf, so. Und wie komme ich überhaupt in diese Wohnungen, in diese Betriebe? Das müssen ja auch Dritte für mich organisieren. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Dinge, die formell eigentlich verboten sind, aber die diesen Betrieb am Laufen halten. Und dann habe ich das Problem, dass wir ganz, ganz wenige Verurteilungen haben für Zwangsprostitution, Menschenhandel, weil wir immer auf die Aussage der Frau angewiesen sind. Die Frau muss erstmal verstehen, dass sie überhaupt ein Opfer davon ist. Also der Dritte beutet mich aus. 2800 Euro im Monat von mir wegzunehmen, ist eine Ausbeutung. Und top darf dann übrigens noch die dritte Person kommen, vielleicht der Partner oder ein anderer Zuhälter, der mir straffrei auch einfach noch 50% wegnehmen darf, weil so ist nämlich die Ausbeutung definiert. Und dann kommen wir auf horrende Beträge, die dazu führen, dass die Frau überhaupt niemanden ablehnen kann, dass die Frau überhaupt nicht mal einen Tag frei nehmen kann, auch wenn sie krank ist, wenn sie ihre Periode hat. Die Frau auch nicht zum Arzt gehen kann, wenn sie krank ist, weil sie hat auch keine Krankenversicherung in der Regel, ne? Und sagt dann dir auch, mir geht's eigentlich scheiße, aber es könnte in der Zeit ein Freier kommen, ich kann hier nicht mal 2 Stunden weg. So. Und ist das dann Zwang oder ist es keiner? Nach meiner Definition ist es Zwang. Nach unserer gesetzlichen Definition ist ökonomischer Zwang kein Zwang.
Ja gut, das ist natürlich materialistische Perspektive. Ich würde dir aber recht geben, natürlich ist das ein Zwangsverhältnis, in dem man sich dort befindet. Gerade wenn man die ökonomische Situation der Frauen betrachtet, in der sie sich beides schon befinden, bevor sie damit überhaupt anfangen. Ich würde nämlich nochmal weiter zitieren, die interviewen nämlich auch eine Prostituierte, die in diesem Bordell da in Stuttgart anscheinend arbeitet, was diesem Herrn Herr gehört. Und zwar Zitat, ich hatte Schulden und habe einen schnellen Weg gesucht, um da rauszukommen und um mir das Leben, was ich möchte, finanzieren zu können. Ich mache das freiwillig. Fast alle Frauen machen das freiwillig. Wir sind im Jahr 2025. Es ist legal. Würde man die Bordelle schließen, würden Frauen immer eine Lösung finden, um diesen Job weiterzumachen. Ja, das ist halt so eine Sache, da würde ich ja erstmal sagen, ja gut, sie sagt selber, ich mache das freiwillig. Obwohl das eigentlich schon Widerspruch ist in dem Sinne, weil sie sagt, ich hatte Schulden. Also machst du es eigentlich nicht freiwillig. Ich habe auch schon irgendwelche Scheißjobs gemacht, weil ich halt Kohle brauchte. Nachtwächter auf einer Baustelle ohne Arbeitsschutzversicherung. Habe ich auch schon gemacht. Wenn mir da was passiert wäre, ja, wäre mein Pech gewesen. Ist nichts passiert? Ja, man hofft ja immer darauf, dass nichts passiert. Also natürlich war das auch eine ökonomische Zwangssituation. Aber natürlich habe ich das freiwillig irgendwo gemacht. Das hat mich ja niemand mit einer Pistole an den Kopf gezwungen, das zu tun. Also das ist natürlich immer so ein bisschen ein immanenter Widerspruch, diese Aussage. Oder?
Ich finde es halt immer sehr spannend, wenn genau solche Argumentationen aus politisch linken Kreisen kommen, aus denen ich ja auch komme, dass dann gesagt wird, ja, wir alle gehen nicht gern zur Arbeit. Ja, ich werde an meiner Arbeit aber nicht in alle Körperöffnungen penetriert und trage da ein Trauma von mir. Ich muss niemanden nah an mich ranlassen, weil das wäre sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Mhm. Und gleichzeitig finde ich es auch so ein bisschen, also erstens in der Argumentation steck, weil ich habe das noch so im Kopf, dass man aus linker Perspektive Lohnarbeit grundsätzlich kritisiert. Aus einer liberalen FDP-Perspektive vielleicht nicht, aber aus einer linken halt schon. Und dann ist es ja auch so ein bisschen traurig. Also ich mache meine Arbeit gerne und ich hoffe viele andere auch. Und natürlich gibt es sehr viele, die für die das einfach nur wirklich der Broterwerb ist, damit Geld auf dem Konto ist. Aber so ein Bild zu haben, dass Arbeit immer scheiße ist und niemandem Spaß macht und immer Zwang ist und nie freiwillig ist,
Blödsinn.
Das entspricht ja einfach auch nicht der Realität.
So. Nee, genau. Ja, aber trotzdem könnte man sagen, okay, also Prostitution ist eben nicht ein Beruf wie jeder andere. Du hast es gerade eben schon ganz gut auf den Punkt gebracht eigentlich. Ich will es jetzt nicht nochmal wiederholen. Aber ja, im Prinzip, ja. Aber dadurch, dass, also das sogenannte Diskurs sich über das Thema Prostitution hat sich auch verändert. Also wenn man so zurückdenkt an die 80er Jahre zum Beispiel, da denkt man, oder man kann ja noch weiter zurückgehen. Aber es gab ja in den letzten Jahren auch so Serien und viele Dokumentationen über diese sogenannten Kultluden vom Kiez. Was weiß ich hier, der schöne Klaus ist vor ein paar Jahren gestorben oder hier natürlich hier Kalle Schwensen, der lebt ja noch. Viele andere, die man irgendwo kennt.
Ach, Tommy.
Ja, genau. Lackschuh-Dieter und so diese ganzen Kultfiguren vom Kiez, so, die halt heute irgendwie schon ein bisschen verklärt werden. Aber da war ja die Prostitution, wenn man sich das anguckt. Und so ein bisschen kommt das zum Beispiel in dieser Amazon-Serie Luden, da geht es ja um den schönen Klaus und die Nutella-Bande, ein bisschen kommt das schon rüber, was Prostitution damals halt war. Ne? Das hat sich ja schon geändert.
Ja, weiß nicht. Also wenn man sich die Veröffentlichung zum Beispiel von Hydra in Berlin anschaut, aus den 1990er Jahren, die war schon sehr kritisch. Also anders als die Organisation heute von Sexarbeit spricht und es ist feministische Selbstverwirklichung in der Prostitution, haben die damals schon ganz klar benannt, wie viel Drogensucht im Spiel ist, wie viel Schulden, wie viel Zuhälterei. Und natürlich gab es ja diese ganzen Zuhälter. Das waren ja alles auch wirklich gewalttätige Zuhälter, auch wenn in diesen Serien verklärt werden. Und was ich dann auch aus linker Perspektive total spannend finde, wir haben ja so Leute aus dem Milieu. Hier diesen furchtbaren Bandidos-Typ, diesen Janis. Mhm. Also die haben ja alle ihre YouTube-Channels. Ne? Dann hast du diesen, hier Kasra und Philipp Schlaffer, die ja also auch zum Beispiel mit Terminwohnen, mit Zuhälterei Geld verdient haben. Und ganz klar, alle drei sagen, also ich würde die gar nicht auf eine Linie stellen, weil die einen sind sehr viel reflektierter als die anderen, so. Aber alle drei zum Beispiel sagen, Ich schäme mich dafür, was ich damals den Frauen angetan habe. Und natürlich war das Gewalt, ne? Und wenn du dann auch noch, wie im Fall von Philipp, jemanden hast, der auch aus so Neonazi-Strukturen kommt, der ganz klar sagt, dieses linke Narrativ hat uns natürlich, also dass es Arbeit sei, hat uns natürlich voll in die Karten gespielt. Weil in dem Moment, wo diese ganze politische Linke von Arbeit spricht, konnten wir als organisierte Kriminalität ja richtig gut unseren Reibach damit machen. Weil das ja, also ne, es ist ja quasi offensichtlich den Antifa-Strukturen nicht klar, wie sie Neonazis damit finanziell pampern.
Ja, wobei das ist jetzt, glaube ich, also das ist jetzt, glaube ich, keine allgemeingültige Position innerhalb der Linken oder innerhalb der linksradikalen Szene, was davon noch übrig geblieben ist, das per se jetzt feministisches Empowerment sein. Das sind schon so Strukturen, das sind schon so Positionen, die dann auch in diesem Liberalfeminismus oder diesem Queerfeminismus so eher en vogue sind als jetzt beim klassischen. Also bei uns damals, oh Gott, also Opa erzählt vom Krieg, aber damals war es so, Prostitution ist vollkommen abzulehnen. Das ist Ausbeutung der Frau. Das widerspricht allen feministischen Grundsätzen. Ich kannte auch keinen einzigen Mann und auch keine einzige Frau damals in der linksradikalen Szene, der autonomen Linken halt, die heute ja kaum noch Existenz ist, der oder die gesagt hat, nee, super. Also das kam erst viel später und da habe ich auch gedacht, wie verrückt ist das denn? Also das widerspricht ja auch allen linken Grundsätzen, die ich noch von kannte und die ich auch noch so hatte. Also
aber heute ist das
ja. Aber dass so jemand wie Philipp Schlaffer, wir kennen ihn ja beide, ne? Liebe Grüße, falls er das hört, ne? Wir sind ja auch beide mit ihm, heutzutage verstehen wir uns sehr gut mit Philipp Schlaffer, damals nicht. Aber das passte, dass er dann damals seine Karriere direkt nach der Neonazi-Szene, Rocker, organisierte Kriminalität und natürlich auch Wohnungsprostitution, das passte einfach so gut dazu. Es war für mich dann so, als ich das so ein bisschen am Rande mitverfolgt habe, seinen weiteren Weg, bis er Gott sei Dank den Ausstieg geschafft hat vor 10 Jahren, das passte einfach, dass ich dachte, das ist so konsequent, wie der weitergeht. Das ist ja auch nicht der einzige Neonazi, der diesen Weg weitergegangen ist, ins Rotlichtmilieu, ins Rocker- und OK-Milieu. Was immer auch mit Zwangsprostitution, ne, oder auch mit legaler Prostitution zu tun hat. Ich meine halt nur, ich glaube halt dieser Wandel, diese Liberalisierung, das ist halt nicht mehr das schmuddelige Gewerbe von irgendwelchen Frauen, die auf dem Kiez irgendwie rumstehen und von wie Lackschuh-Dieter und dem schönen Klaus von der Nutella-Bande gehalten werden. So, die aber einfach dann weggeschmissen werden, so aus ihrer Sicht, wenn sie halt nichts mehr bringen. Das ist heutzutage eben was anderes. Also das ist gesellschaftlich gesehen, der Blick darauf ist was anderes. Das Gewerbe ist bei aller Verbesserung wahrscheinlich trotzdem immer noch genau dasselbe.
Genau, also diese Verstrickungen auch mit der Neonazi- und Rocker-Kriminalität hat zum Beispiel Antifa-Blätter, der rechte Rand und so weiter in den 1990er Jahren schon beleuchtet. Genau. Also da wirklich diese Strukturen auch ihre Kohle mitmachen. Genau. Und heute hast du in der politischen Linken, Linke, Grüne, aber auch natürlich so lose Strukturen, hast du halt einen komplett anderen Blick darauf. Und wenn du mal Aussteigerinnen fragst, wo sie am liebsten Veranstaltungen mit welchen politischen Lagern machen, die sagen alle, am schlimmsten ist es bei den Linken und den Grünen, weil sie dort angeschrien werden, fertig gemacht werden, beleidigt werden, während man im konservativen Lager betroffen ist, sie unterstützt und ne, also und eine Empathie zeigt. Mhm. Also, und das ist ja irgendwie so ein bisschen verkehrte Welt, so aus, wie du sagst, aus den Lagern, die wir kommen, also was unsere Erfahrungen damals in diesen Strukturen waren, dass sich das so krass gewandelt hat, dieser Blick auf Prostitution oder generell auf Ausbeutungsverhältnisse.
Ja, deswegen ist es auch kein Wunder, dass das Julia Klöckner so drastisch angesprochen hat, ne? Eine konservative Spitzenpolitikerin halt, ja. Ich würde mal weiter zitieren aus diesem Kontrastebericht. Und zwar, weil ich dann überleiten würde, auch zu einem aktuellen Fall hier in dem Viertel, in dem ich wohne, oder beziehungsweise in Leipziger Westen. Und zwar Kontraste fragt, was würde eine Zukunft ohne Bordelle für diese Frauen bedeuten? Dann antwortet eben diese Prostituierte, die sie interviewt haben, draußen ist es gefährlich. Kontraste, wieso? Die Frau sagt, hier haben wir Security, draußen hast du nichts. Du weißt nie, wer zu dir nach Hause kommt, wenn hier schon die Leute mit einem Messer vorbeikommen. Wenn eine Frau alleine arbeitet, wissen die, dass sie keine Security hat. Der Mann kann dann alles machen, was er will. Das aktuelle Gesetz schreibt im Bordell in Sicherheitsvorkehrungen vor, etwa Alarmknöpfe in Einzimmern. Das ist ja schon angesprochen, wobei das anscheinend Geld kostet. So, jetzt hier im Leipziger Westen, nicht weit weg von dem Kaffee-Westen, in dem wir auch schon mal waren, als du mal irgendwann in Leipzig warst, vor ein paar Jahren, gab es am Mittwoch, den 21. Januar, ich zitiere jetzt einfach eine Polizeimeldung, kam es zu einem Wohnungsbordell in der Dämmeringstraße in Leipzig, zu einem versuchten Tötungsdelikt, bei dem eine Prostituierte durch einen vermeintlichen Freier angegriffen wurde. Der unbekannte Mann hatte die 26-jährige Frau in den Nachmittagsstunden in einer Wohnung aufgesucht und unvermittelt angegriffen. Durch Hilferufe wurde ein Zeuge auf das Geschehen aufmerksam und kam der Sexarbeiterin zur Hilfe. Das steht da wirklich. Der Mann verließ fluchtartig die Wohnung, konnte jedoch von einer Videokamera gefilmt werden. Ich weiß jetzt nicht, wie der aktuelle Stand ist, ob sie den gekriegt haben oder nicht. Ja, ich finde halt, das ist tatsächlich auch, ich glaube, das ist vielleicht symptomatisch, dass es trotzdem, und das ist ja ein Wohnungsbordell, was ja wahrscheinlich nach diesen rechtsstaatlichen Kriterien funktioniert, so, und trotzdem kommt es halt zu solchen Übergriffen. Also ich, aber natürlich hat die Frau irgendwo recht, wenn es das, und das Gewerbe gibt es ja nun mal, ob man das jetzt gut findet oder nicht, aber das Gewerbe gibt es nun mal. Dann ist aber das dann sicherlich schon auch irgendwo ein Fortschritt, dass es halt diesen Sicherheitsknopf gibt. Selbst dann kann es zu solchen brutalen Angriffen kommen, ne?
Köln, Pascha wurden zwei, also einmal eine Frau ermordet, einmal versuchtes Tötungsdelikt. Vor dem riesen Paradise in Leinfelden-Echterdingen auf dem Parkplatz wurde eine Frau erstochen. Ne? Also du hast das auch in den Großbordellen natürlich. Und also das ist ja das Thema meines neuen Buchprojekts. Also ich habe seit 2013 bin ich beteiligt an einem Projekt, wo wir diese Tötungsdelikte in der Sexindustrie sammeln. Mhm. Wir haben angefangen 2013 mit 22 Fällen in Deutschland. Das wurde dann irgendwann auch ausgeweitet auf internationale Fälle. Und inzwischen sind in der Datenbank über 3.500 Fälle dokumentiert, wovon 590 aus Deutschland sind. Und allein seit dem Jahr 2000 hatten wir, wenn wir jetzt diesen neuen Fall auch in Leipzig mit dem versuchten Tötungsdelikt mit einbeziehen, hatten wir 120 Tötungsdelikte, 77 versuchte Tötungsdelikte, 6 vermisste Frauen, eine Drogentote in der Verrichtungsbox auf dem Straßenstrich. Also es sind enorme Zahlen.
Klingt, ey, oh Gott. Ja. Verrichtungsbox klingt, also das ist wirklich, das klingt nach ganz, ganz, ganz weit unten angekommen. Das klingt so nach, das klingt so düster. Es klingt eigentlich wie so ein Pissoir irgendwo in irgendeinem Scheißviertel oder so klingt das halt.
Es ist aber auch, es wird ja trotzdem gefeiert als besondere Errungenschaft, weil auch dort gibt es ja Notknöpfe in diesen Verrichtungsboxen und in Berlin an der Kurfürstenstraße finde ich es ganz besonders widerlich. Da haben die so Öko-Toiletten aufgestellt.
Na Mensch.
Und der Neustart, der Gerd Schönborn, der postet regelmäßig die Fotos aus diesen Toiletten. Also da wird quasi das Geschäft verrichtet in beiderlei Hinsicht. Also da geht man auf Toilette und wird Prostitution ausgeübt. Und so sieht das da halt auch aus. Ne? Also jeden Tag aufs Neue, benutzte Kondome, alles vollgepinkelt, voll Scheiße, weißt du? Und das ist dann... Dafür feiert sich dann Berlin, der Bezirk, dass man da so tolle Öko-Toiletten aufgestellt hat aus Holz.
Ja, vielleicht ist auch in Regenbogenfarben angestrichen oder so. Wie dieses Pissoir auf dem Kotti, das auch so richtig widerwärtig ist, 5 Jahre gedauert hat, das dort hinzustellen. Aber hey, es ist in Regenbogenfarben gemalt. Na dann, also dann.
Also ich finde, also auch wenn du das zeigst, Leuten, also Simon Heckström, der Polizist aus Schweden, war da, wenn der so ein Foto dann postet, also wie sich die internationale Öffentlichkeit darüber echauffiert und das wirklich furchtbar findet. Und bei uns, ja, ist doch super.
Ja.
Da siehst du halt, wie verzerrt diese gesellschaftliche Wahrnehmung ist. Und es ist eigentlich total traurig.
Ja. Also ja, es hat so, also wenn es halt nicht, das ist ja real, aber trotzdem ist es halt so abstrus, dass man denkt, ja, das ist ja eine South Park-Folge. Also es ist ja eigentlich schon so abstrus, dass es halt lustig ist. Also,
in Berlin, ja. Also in diesem Bezirk in Berlin haben sie ja auch mit öffentlichen Mitteln, ich meine auch aus dem Programm Demokratie Leben oder so, ein Kinderbuch entwickelt, wo es um das Thema Prostitution, auch hier das Buch heißt, das wurde dann auf unseren Protest auch offline genommen.
Ich hab
das heißt, Rosi sucht Geld. Es ist einfach ganz furchtbar, wie verklärend Kindern dort die Prostitution nahegebracht wird.
Ja, man kann natürlich immer sagen, okay, das ist halt ein Teil der gesellschaftlichen Realität, ne? Also, wobei ich jetzt trotzdem denke, warum müssen Kinder jetzt da, also warum muss jetzt ein 6- oder 8-Jähriger jetzt irgendwie sich mit dem Thema auseinandersetzen? Wo ist der Bezug dazu irgendwie? Aber naja, ich glaube halt natürlich in dieser Diversity-Gesellschaft, die gerade in Berlin ja sehr en vogue ist und auch in CDU-Kreisen und so weiter, wird ja einfach mehr oder weniger nahtlos und weitergemacht, da ist es halt, das ist dann halt so ein Teil der bunten Vielfalt. Und wenn Sexwork eh Work ist, also eine Arbeit wie jeder andere auch, scheiße, aber gleichzeitig irgendwie auch empowernd, ja, dann gehört das irgendwie mit dazu. Also das, ja.
Aber vielleicht nochmal auf die Terminwohnungen einzugehen.
Ja.
Also die, wir haben, wenn wir uns diese Zahlen für Deutschland anschauen bei den Tötungsdelikten, dann habe ich das natürlich, also das ist ja jetzt auch Teil meines neuen Buchprojektes. Ich habe jetzt diese 3500 Fälle alle nochmal recherchiert. Völlig absurde Sachen auch gefunden, können wir auch nochmal drauf eingehen. Und da habe ich natürlich auch geguckt, kann man irgendwie sagen, wo ist es am gefährlichsten? Natürlich haben wir in den 70er Jahren bis 90er Jahren die meisten Tötungsdelikte auf dem Straßenstrich. Und das ist, liegt vielleicht erstmal nahe zu glauben, dass die Straße der gefährlichste Ort ist. Frauen aus der Prostitution sagen aber, auf dem Straßenstrich habe ich wenigstens die Möglichkeit, mir die Person mal anzuschauen. Und ich kann entscheiden, gehe ich mit der mit oder nicht. Klar, wenn ich mit der mit dem Auto mitfahre, bin ich in einer sehr vulnerablen Situation. Ne? Also das ist ja nachvollziehbar, dass ich dann dieser Person ziemlich ausgeliefert bin. Gleichzeitig haben wir dann aber durch das Internet natürlich diese Verlagerung in die Innenprostitution. Und ich kann wirklich sagen, für Deutschland, gut, jetzt man müsste halt sagen, um zu sagen, was ist am gefährlichsten, müsste ich ja wissen, wie viele Frauen sind in der Straßenprostitution, wie viele sind in der Innenprostitution und wie hoch ist dann die Quote. Da wir keine Zahlen haben, wer wo tätig ist, können wir das natürlich überhaupt nicht benennen. Wir haben jetzt fast keinen Straßenstrich mehr, jetzt ist fast alles innen. Und die meisten Tötungsdelikte oder versuchten Tötungsdelikte haben tatsächlich in sogenannten Terminwohnungen, wurden die verübt. In ganz normalen Wohnhäusern, wo Menschen leben und teilweise nichts davon, also die kriegen das schon mit, dass da Prostitution natürlich stattfindet, ne? Aber von dem Delikt an sich nichts, also von dem Tötungsdelikt an sich nichts mitbekommen. Teilweise liegen die Frauen dort dann mehrere Tage, bis dann wieder die Wochenmiete kassiert wird und derjenige findet sie dann zum Beispiel.
Ja.
Und das ist auf jeden Fall inzwischen mehr als 50% der Tatort schlichthin. Jetzt haben wir natürlich so Länder wie die USA, wo Prostitution, wo es ja ein Prostitutionsverbot gibt, wo alle Beteiligten bestraft werden. Da haben wir natürlich immer noch die meisten Fälle auf der Straße. Weil klar, da gibt es ja diese Innenprostitution. Klar, wir haben auch ganz viele Fälle in Hotels beispielsweise. Aber da die meisten halt nach wie vor auf der Straße der Prostitution nachgehen, haben wir halt die meisten Fälle in eben Straßenprostitution oder in Motels, wo die Frauen dann von der Straße mit den Freiern hingehen. Deswegen, also die Studienlage, es gibt sehr, sehr wenig Studien, zeigt aber, dass eigentlich der Ort relativ irrelevant ist, dass Prostitution immer gefährlich ist. Also dass du es da immer durch dieses, und die Aufklärungsrate ist halt deshalb so enorm niedrig, weil wir haben eigentlich bei Tötungsdelikten eine sehr hohe Aufklärungsrate polizeilich, international. Aber meistens liegt es daran, dass Tötungsdelikte oft im Nahumfeld verübt werden. Das heißt, wenn ich das aufarbeite, komme ich relativ schnell auf die Person, die das verübt hat. In der Prostitution treffen aber zwei Fremde aufeinander. Und wenn ich dann natürlich keine DNA jemanden zuordnen kann, der schon in irgendeiner Datenbank ist oder so, habe ich natürlich ein Problem. Wie mache ich den auffindig? Teilweise geht's heute einfacher durch diese Handy-Kontaktaufnahme. Aber ich meine, so ganz blöd sind die meisten Täter ja auch nicht, ne?
Also das stelle ich mir auch wirklich. Also ich möchte es mir eigentlich gar nicht vorstellen. Also das Sexualität ist einfach was Intimes. Und das halt, ich habe ja schon diverse Folgen mit dir oder mit Lotti auch gemacht, zu Onlyfans und zu Pornografie und so weiter. Und dass das halt so eine Ware wird, ist ja gut, wir leben doch mal im Kapitalismus so, da kann man irgendwie sagen, okay. Aber irgendwie ist es einfach, also das macht es halt nicht besser. So. Also dass du halt ein sexuelles Verhältnis eingehen muss, temporär, mit jemandem, den du überhaupt nicht kennst, den du vielleicht auch ekelhaft abstoßend findest, irgendwie, das stelle ich mir einfach. Also allein das ist halt, allein das macht es halt schon so unangenehm. So.
Ja, bei
ich
den
weiß nicht, wie, also ich, ja, wie gesagt, also da muss man, ich glaube schon, natürlich ist das irgendwie relativ einfach da, für Frauen in der Regel, ja. Es sind ja, gibt ja, glaube ich, relativ wenig männliche Prostituierte. Es sind ja in der Regel Frauen, so. Es ist natürlich relativ einfach, dort einzusteigen, nehme ich mal an. So, und das ist auch relativ einfach, dann Geld damit zu verdienen. Und das ist auch nicht so, also ich meine auch dieser ganze Onlyfans-Quatsch und so, das ist ja auch für viele, da gibt es halt so die Handvoll, ich habe mit Lotti mal eine ganze Folge drüber gemacht vor ein paar Jahren, da gibt es so die Handvoll, die es geschafft haben, damit irrsinnig viel Kohle verdienen. So, und das wirkt natürlich immer attraktiv auf jüngere Frauen, die vielleicht am Anfang des Lebens stehen und sagen, oh, das will ich auch, weil es wirkt ja so einfach. So, generell, so, egal ob das Podcaster sind oder anderweitige Content-Kreateure. Ja. Und bei Prostitution ist das Angebot ja noch niedrigschwelliger. Ich muss mich ja nicht mal präsentieren, damit ich irgendwie 100.000 von Followern habe, sondern ich klinke mich da irgendwie mit ein oder kommt man relativ schnell ran. Aber trotzdem, also ich verstehe halt, man muss doch einfach auch schon irgendwie, ich weiß nicht, ob man abgestumpft sein muss oder ob einem das egal sein muss oder ob man wirklich so drauf ist, dass man sagt, jetzt ist halt einfach ein Beruf wie jeder andere auch. Weil das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
Also wir wissen es ja aus den Studien. Was sind denn das für Frauen, für die das überhaupt eine Option ist? Die sind ja oft vortraumatisiert. Die haben schon nicht nur sexuelle Gewalt in der Kindheit erfahren, auch emotionale, körperliche. Der Selbstwert ist eh schon niedrig, ne? Und viele haben einfach schon in der Kindheit erfahren, Männer nehmen sich von mir, was sie wollen. Dann kann ich ja wenigstens dafür Geld nehmen und meinen Kühlschrank füllen. So, das ist ja so oft das Ding. Oder wenn wir uns die Frauen aus Osteuropa anschauen, die dann ganze Familie versorgen, ne? Also die halt sagen, ja, mir gefällt das nicht, ich mache das nicht gerne, aber was habe ich denn für Optionen? Die können ja oft nicht mal lesen und schreiben, ne? Also kommen aus der tiefsten Armut, aus ihrem Roma-Ghetto. Womit soll ich denn meine Familie versorgen, meine Kinder versorgen, meine kranke Mutter versorgen, ne? Und dann ist das halt so ein Weg. Geld verdienen kannst du nicht. Ja, du kannst deinen Lebensunterhalt und den von deiner Familie bestreiten, aber es ist ja ein ständiges Jonglieren mit dem Geld, weil letztendlich sind die alle hochverschuldet. Das hat ja sogar schon hier aus der Herbertstraße Domenica, die einer der bekanntesten Prostituierten, die ja auch verstorben ist, gesagt, 9 von 10 Frauen in der Prostitution sind Fall später fürs Sozialamt. Ja, und das hat sie auf den Punkt getroffen. So, ne? Und also nochmal zu dieser Intimität, also ich finde, diese Vorstellung, du bist in so einer Wohnung, eine wildfremde Person, von der du kein Foto gesehen hast, von der du nichts weißt, klingelt an deiner Tür und es kommt sofort zu sexuellen Handlungen. Also das zeigt doch schon, wie entfremdet diese Sexualität, also kann man eigentlich nur in Anführungszeichen sagen. Mhm. Derjenige, der bezahlt, bestimmt, was gemacht wird. So, das hat mit meinem Verständnis von Sexualität auf Augenhöhe, man mag das jetzt als spießig bezeichnen oder was auch immer, hat das wenig zu tun, dass einer hier irgendwie die Richtung vorgibt, dafür bezahlt, was er jetzt genau möchte, mit genau der Frau, die er möchte. Wenn man sich die Freierforen anschaut, sind die ja auch sehr kritisch, sehen wahrscheinlich sehr genug auch in meiner Arbeit, sind jetzt nicht irgendwie hier Adonis, aber nehmen sich halt raus, die Frauen zu bewerten, ob sie jetzt da Schwangerschaftsstreifen oder ein bisschen zu viel Bauch hat oder zu viel Arsch. Also wo ich mir denke, was soll denn das? Mhm. Also du hast eine Erwartung, dass du hier das Topmodel bekommst irgendwie, weil du dafür jetzt ein paar Euro hinlegst und die Frau dann auch noch so tun muss, als hätte sie Spaß an dir.
Ja, also auch allein das finde ich auch, also dieser Gedanke finde ich auch so pervers, dass du halt sagst, ja, ich habe doch dafür bezahlt. So. Also dann muss das bitte auch so laufen. Dann muss es halt, also das ist halt, was ist das für eine Denke? Also auch. Ja, ich würde sagen, vielleicht eine gewisse männliche Denke, ne? Ja. Aber ich finde das
dann beschwert sich, dass sie dann so gekommen sind und dann abgefertigt werden und direkt vor die Tür gesetzt werden. Wie gemein ist das denn? Weißt du so?
Ja, mein Gott.
Ja. Ist es jetzt eine Dienstleistung, die erfüllt wurde und dann tschüss? Oder erwartet man dann wirklich noch irgendwie das nette Gespräch und die kleine Massage und du bist ja so der geile Stecher im Bett, weißt du so. Das gehört ja noch mit zu der Dienstleistung dazu, ihn
zu vermitteln. Ja, man hat ja schließlich dafür bezahlt, ne? Dann,
richtig.
Ja, genau. So, aber gut, lass uns mal diese Abgründe mal wieder so ein bisschen, lass mal wieder seriöser werden. Nein, also ich will aber nochmal aus diesem Kontrastebericht zitieren, und zwar, weil du hattest das auch angesprochen, und zwar, ich zitiere hier nochmal, sexualisierte Gewalt, Zwang, Menschenhandel, das sind reale Gefahren im Leben von Prostituierten, auch nach Einführung des Prostituierten-Schutzgesetzes. Kritiker fordern deshalb einen Kurswechsel. Wie gut schützt das Gesetz wirklich? Eine Evaluation im Auftrag der Bundesregierung hat das kritisch überprüft. 3 Jahre Forschung, geleitet vom Juristen Tilman Bartsch. Über diese Evaluation wolltest du auch sprechen. Ist letztes Jahr veröffentlicht worden, ne? Und ja. 700 Seiten. Und die Studie soll ein differenziertes Bild zeigen, soll zeichnen. Ich habe das natürlich nicht gelesen, aber dafür habe ich ja dich eingeladen, damit ich das nicht machen muss. Ich glaube, du stehst dieser Evaluation eher so ein bisschen kritisch gegenüber, ne?
Ja, ich bin ja nun mal Sozialwissenschaftlerin und das ist ja genau mein Ding, mir solche Studien anzuschauen und daraus Erkenntnisse zu ziehen. Und ich muss sagen, bei der Lektüre Das habe ich direkt an dem Wochenende, also an der Woche, wo sie erschienen ist, habe ich mir das ganze Wochenende Zeit genommen, mich da durchzukämpfen.
Mhm.
Und ich schwankte zwischen hysterisch Lachen und Weinen.
Mhm.
Also nicht nur angesichts der Methodik, auch angesichts der Erkenntnisse. Also man hat im Prinzip ein Ziel gehabt, wie viele Frauen in der Prostitution möchte man befragen. Man hat übrigens auch Verwaltungsmitarbeiter befragt, man hat auch Betreiber gefragt und Freier. Ich habe mich natürlich insbesondere auf die Frauen in der Prostitution dann fokussiert bei der Auswertung. Und dann ist mir erstmal aufgefallen, dass die Realität, die man so kennt, aus Medienberichten, aber auch aus meiner praktischen Arbeit, mit dieser Evaluation nicht in Einklang zu bringen ist.
Mhm.
Also nach dieser Studie ist die durchschnittliche Prostituierte, geht gelegentlich der Prostitution nach, hat noch eine andere Erwerbstätigkeit, hat eine Berufsausbildung oder einen akademischen Abschluss, ist deutsch, hat eine Krankenversicherung. Zum Beispiel die Kolumbianerinnen, die bei uns in Wiesbaden mehr als 10% in der Prostitution ausmachen, kamen dazu 0,1% vor.
Mhm.
Und dann fragt man sich natürlich, wie kommt man dazu? Wie ist dieses Sample entstanden? Dann guckt man sich die Methodik an. Und die haben es, also ich weiß nicht, ob es naiv ist, dumm oder Absicht. Also ich kann das wirklich nicht einschätzen. Die haben, also es gab schon mal eine Studie, eine Gewaltprävalenzstudie von Monika Schröttle 2004. Da hat man Prostituierte befragt. Die kann man kritisieren, weil natürlich dieses Sample zustande gekommen ist über Beratungsstellen. Da kann man sagen, okay, die, die keine Unterstützung brauchen, sind vielleicht nicht bei Beratungsstellen, also ist es nicht repräsentativ.
Hm.
Ne? So, die sind aber jetzt hingegangen, haben keine Face-to-Face-Interviews gemacht, sondern Online-Fragebogen. Diesen Zugang für die Online-Fragebögen haben sie den Betreibern gegeben. Also, dass die das quasi an die Frauen weitergeben.
Mhm.
Und Beratungsstellen auch. Also, so. Aber du hast ja keine Kontrolle, wer füllt dann am Ende diese Online-Fragebögen aus? Also, wir wissen zum Beispiel von einer Aussteigerin, dass ihr Prostitutionsstättenbetreiber mehrere dieser Fragebögen ausgefüllt hat. Wenn ich eine Evaluation beeinflussen möchte und in diesem Geschäft mein Geld verdiene, wäre das wahrscheinlich genau das, was ich auch gemacht hätte.
Ja, klar.
Aber ich meine, als wissenschaftliches Institut diesen Weg zu wählen und zu sagen, ich gebe mal Betreibern, die ein ureigenstes Interesse haben, dass in dieser Evaluation was Bestimmtes rauskommt, gebe denen die Zugänge für die Online-Fragebögen. Und die einzige Sicherheitsvariante ist, ich kann mit demselben Browser, mit derselben IP nicht mehrere Fragebögen ausfüllen. Ja gut, dann ich habe 3 Browser auf meinem Rechner, dann mache ich halt die schon mal 3, dann ich habe 5 Geräte, weißt du?
Mhm.
Und IP wechseln kannst du auch. Also das ist ja jetzt kein Hindernis, wenn du ein bisschen klug bist. So. Und dann bei einer Online-Befragung, also wir haben ja statistische Werte, was wir als guten Rücklauf bezeichnen. Also bei einer Online-Befragung bewegen wir uns da so bei 10-20%, wo wir sagen, das ist wirklich, also die haben... Genau, also muss man nochmal sagen, die haben sich die Anzeigenportale dann genommen, weil sie über die Betreiber und die Beratungsstellen nicht genug Frauen gefunden haben und haben dann einfach diese Anzeigen-Handynummern angeschrieben und denen auch Zugänge gegeben. Wir wissen aus der Praxis, dass die meisten Handys von den Frauen nicht selber bedient werden, sondern dass da Vermittler stehen. Und ich hätte dann spätestens aufmerksam werden müssen. Also eine gute Quote bei so einem Rücklauf sind so zwischen 10-20%. Und das hast du, wenn du zum Beispiel, nehmen wir an, du befragst Mitarbeiter einer Einrichtung, die werden von ihrer Einrichtungsleitung gebeten, daran teilzunehmen, dann bist du bei 20% schon richtig gut. Und hier werden Migrantinnen angeschrieben, hier werden also völlig anonym, also die überhaupt nicht wissen, was ist jetzt irgendwie der Hintergrund dessen. Und du hast einen Rücklauf von über 80%. Und da steht nicht ein kritisches Wort darin drin, warum, wie man sich das erklärt, wie es zu diesem enorm außergewöhnlich hohen Rücklauf kommt.
Ja.
Und damit kann ich ja eigentlich die ganze Evaluation in die Tonne treten, weil die haben die Betreiber befragt, wenn man es mal platt sagen möchte. Also die haben die Profiteure befragt, um dann zu dem Ergebnis zu kommen, ist doch alles super differenziert und super gut.
Ja. Manu, vielleicht ist ja auch so. Mein Gott. So wie die SED immer 99,98% Zustimmung geredet von den Wahlen. Das ist halt, die Leute waren einfach zufrieden und die Prostituierten sind vielleicht auch einfach zufrieden. Und du liegst falsch. Ich meine, traust du der Statistik etwa nicht? Oder? Ja, ich weiß schon, klar. Also es stinkt ein bisschen zum Himmel, ne? Kann man so sagen. Vor allem, wenn du halt deine eigenen Erfahrungen der Arbeit halt auch gemacht hast und machst. Und dann, also ja, also dieser ausschlaggebende Punkt ist auch, würde ich sagen, gar keine Kritik, gar nichts, alles ist super. Ja, das würde mir auch ein bisschen komisch vorkommen, ja. Aber die scheint ja auch nicht unumstritten zu sein. Ich weiß nicht, wie geht das jetzt so, geht diese Evaluation, geht das jetzt so ein bisschen als der Grundmaßstab zu sagen, nö, ist doch alles super. Guck mal, wir haben es jetzt hier wissenschaftlich schwarz auf weiß vor uns liegen, alles super, wir müssen nichts dran ändern. Unumstritten ist das ja nicht. Ich zitiere jetzt hier zum Beispiel Nina Wagen, wieder CDU, Vorsitzende der Frauenunion. Wir haben es versucht mit der Legalisierung, wir haben es versucht mit dem Prostituiertenschutzgesetz und es ist doch alles gescheitert. Und einen anderen Vorschlag als das nordische Modell gibt es nicht. Ja. Und Timan Bartsch, der Jurist, der halt diese Evaluation geleitet hat, scheint die aber zu widersprechen. Gut, klar, ich meine, er muss ja auch seine wissenschaftlichen Erkenntnisse ja auch logischerweise schützen. Er ist ja, ich meine, der ist ja der Schirmherr über diese Evaluation. Aber es scheint ja nicht so zu sein, dass das halt einfach als so hingenommen wird, sondern es scheint ja durchaus weiter umstritten zu sein. Du bist wahrscheinlich nicht die Einzige, die das kritisch sieht, ne?
Ja, es gab viele kritische Stellungnahmen. Es gibt aber genauso diejenigen, die natürlich diese Evaluation jetzt genau hervorheben, um zu sagen, es ist doch alles gut, wir sind doch auf dem richtigen Weg. Mhm. Und also ich meine, jenseits von dieser Methodik und dem Sample, was sie da bekommen haben, sind da einfach auch so absurde Vorschläge drin, wie ja, es gibt ja auch Minderjährige in der Prostitution und bei Minderjährigen ist es immer so, dass es Menschenhandel ist. Ne? Also da gibt es keine Freiwilligkeit, das ist ganz klar definiert. Ja, vielleicht sollte man das Anmeldeverfahren für die Minderjährigen öffnen, damit die auch irgendwie in sichtbare Feld geraten. Was ist das für ein absurder Vorschlag? Oder es ist ja zum Beispiel verboten, das Schwangere, also Schwangere in der Prostitution zu kaufen. So, dann sagen sie, ja, aber da du ja diese Fristen hast, also eine Schwangere bekommt keine Anmeldung, aber wenn du dann die Anmeldung hast und schwanger wirst, kannst du ja nicht quasi diese Anmeldung weggenommen bekommen. Also können wir diesen Passus ja grundsätzlich streichen, weil es ist ja eine Ungleichbehandlung der einen Schwangeren gegenüber der anderen. Und da sind so absurde Vorschläge einfach drin, wo du dir denkst, wo ist eure Ethik, wo ist eure Moral? Also das ist wirklich, beim Lesen, es hat mich echt geschaudert. Und jetzt ist ja Timan Bartsch ist ja jetzt der Leiter der Expertenkommission, die sich ja jetzt ein Jahr lang mit der Evaluation beschäftigen soll in Anhörungen.
Ja, genau, das wäre jetzt nämlich auch mein nächster Punkt, weil nachdem halt die Evaluation veröffentlicht wurde, hat die Bundesfamilienministerin Karin Prien die unabhängige Expertenkommission zur Verbesserung des Schutzes von Prostituierten einberufen. Und ja, Ziel davon soll sein, die sollen zu einem besseren Schutz der in der Prostitution tätigen Menschen, insbesondere zu einem besseren Schutz vor Zwangsprostitution und Menschenhandel beitragen. Da würde ich ja sagen, ja gut, ist ja erstmal nichts Schlechtes, ne?
Ja, wie viele Arbeitskreise wollen wir noch, um zu verstehen, dass wir auf dem Holzweg sind, so, ne? Und ich meine, wir haben dann, das sage ich halt immer, ja, wir können jetzt ganz viel Zeit noch damit verbringen, die Situation zu analysieren und nochmal zu evaluieren und uns auszutauschen und keine Ahnung. Fakt ist, gerade jetzt in diesem Moment geht diese Ausbeutung da draußen weiter. Und wir haben, wie viele Frauen leben, wie viele Menschen leben sollen, dann bis wir jetzt irgendwie wieder eine neue Strategie haben, dabei draufgehen. Also siehe der Fall jetzt gerade in Leipzig. Ne? Also sie hat es zum Glück überlebt, aber wir haben ja diese ständigen Bodycount, der nach oben geht. Und ich finde, das ist einfach, und das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Wir haben die alltägliche Gewalt, wir haben Vergewaltigung. Und ich finde es einfach untragbar, wie viel Zeit man sich damit lässt, obwohl wir eigentlich alle wissen, es ist gescheitert. Alle Wege bisher sind gescheitert. Und das Einzige, was wirksam ist, was vom Europäischen Parlament empfohlen wird, wozu wir eigentlich auch verpflichtet sind durch Konventionen, ist der nordische Ansatz. Ganz drastisch die Nachfrage zu reduzieren. Deutschland hat auch die Konvention zur Bekämpfung des Menschenhandels schon 2005 ratifiziert. Die ist gültig in Deutschland und wurde dreimal aufgefordert, endlich mal die Nachfrage in den Griff zu bekommen, die Nachfrage zu reduzieren. Ne? Und das einzige Mittel dazu ist die Freierkriminalisierung. Wie lange wollen wir denn noch warten, dass wir unseren Verpflichtungen danach kommen?
Ja, das nordische Modell, da haben wir auch mal drüber gesprochen. Auch das wird natürlich jetzt hier in diesem Kontrastebeitrag erwähnt. Und zwar, ich zitiere da nochmal, weltweit haben Schweden, Norwegen und 6 weitere Länder, ich glaube Israel gehört noch mit dazu.
Mhm.
Und welche Länder
Kanada, noch? Kanada, Irland,
ja.
Frankreich.
Okay, USA auch?
Der USA ein Staat.
Ein Staat hat das eingeführt. Aber du meintest doch vorhin, in den USA ist Prostitution verboten, generell?
Nevada nicht, das wissen wir ja.
Ja.
Aber ansonsten gibt es ein Prostitutionsverbot und du siehst dann, also das ist auch sehr dramatisch, jetzt bei der Recherche auch nochmal für das Buch ist mir so aufgefallen, du hast ermordete Frauen und kriegst dann ständig in diesen Zeitungsartikeln diese schrecklichen Mugshots, statt vernünftiger Fotos, wo die Frau lächelt, irgendwie im Leben steht, hast du halt diese Fahndungspolizeibilder, weil die halt, das ist halt das, was der Presse dann vorliegt, ne, von den Verhaftungen, weil ja dort eben Frauen in der Prostitution, Freier und Zuhälter allesamt kriminalisiert werden.
Hm. Okay, gut. Auf jeden Fall, ich zitiere mal weiter. Genau, weltweit haben Schweden, Norwegen und 6 weitere Länder mittlerweile unterschiedliche Varianten des nordischen Modells eingeführt. Ob Prostitution dort überhaupt reduziert wird oder nicht eher Prostituierte in den gefährlichen Untergrund verdrängt werden, ist in der Forschung umstritten. Ja.
Eigentlich nicht.
Eigentlich nicht, okay. Ja, das wäre natürlich auch meine Frage gewesen. Ist es so? Weil ich, natürlich, wenn ich mir vorstelle, wenn du etwas verbietest, das ist ja immer so, dann, es wird immer einen Markt geben dafür, es wird immer Nachfragen geben dafür, gerade beim Thema Prostitution. Also, ich meine, ich kann das auch in einem anderen Beispiel bringen, wenn du halt damals, als die Bundesprüfstelle für Jugendgefährdende, das ist was ganz anderes, aber als die Bundesprüfstelle für Jugendgefährdende Schriften oder Medien irgendwelche Gangster-Rap-Alben von Bushido indiziert hat, ja, was ist passiert? Genauso wie Böse Onkels oder Ärzte Schallplan in den 80ern. Was ist passiert? Natürlich steigt die Nachfrage, das ist immer eine kostenlose Werbung. Auch wenn das vielleicht im ersten Moment existenzgefährdend ist für die jeweilige Band oder den Künstler, aber das sorgt langfristig oder sogar eigentlich kurzfristig auch für einen enormen Popularitätsschub, weil das, was verboten ist, ist natürlich erstmal für viele Leute interessanter. Bei Prostitution stelle mir das jetzt nicht so vor, dass wenn du Prostitution verbietest, dass dann Leute sagen, oh, das ist verboten. Ja, ich habe mich nie dafür interessiert, aber jetzt glaube ich, bekomme ich Lust, ein Freier zu werden. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Man muss schon ein bestimmter Typ Mann, glaube ich, sein, um das überhaupt in Anspruch zu nehmen, diese Dienstleistung in Anführungszeichen. Was ich mir aber natürlich vorstellen kann, und das ist wahrscheinlich ein Argument, das hörst du auch, hast du schon 100.000 Mal gehört, du wirst es aber nicht dadurch komplett abschaffen, weil das wird es immer irgendwo geben. Und dann dieser Drang, dann wird es halt in den Untergrund gehen und dann wird es richtig.
Aber wo soll es dann im Prostitution-Untergrund gehen? Wie stellt man sich das denn vor? Also es ist doch ganz einfach. Ich brauche doch, wenn ich Prostitution nutzen möchte, die Möglichkeit, die Prostituierte auch zu finden. Und das sagen die ja in Schweden auch. Also glaubt ihr, wir sind doof? Also wenn der Freier die Frau findet, dann finden wir die doch auch. So. Es ist doch logisch. Also das kann ja gar nicht großartig verschleiert werden, weil sonst kriegt die Frau ja überhaupt keine Kundschaft.
Hm.
Punkt ist einfach der. In Deutschland ist Prostitution legal und also wir haben einen liberalisierten Markt, wir dürfen Bordelle betreiben.
Hm.
Das darf man in Schweden nicht. In Schweden ist der Profit an der Prostitution Dritter strengstens verboten und wird unter Strafe gestellt. Das heißt, wir haben einen ganzen Marktzweig, der wegfällt. Also die Frauen, die übrig bleiben, natürlich gibt es da auch noch Menschenhandel, gar keine Frage. Ne? Aber es gibt halt auch sehr viel mehr Verurteilungen wegen Zuhälterei, weil Zuhälterei grundsätzlich bestraft wird und nicht nur die ausbeuterische Zuhälterei, was wir ja eben hatten, wie es in Deutschland. Das heißt, ich mache es gar nicht lukrativ für Menschen, sich als legitime Geschäftsmänner in diesem Feld zu sehen. Und ich schaue dir diesen Herr in Stuttgart an, der dann auch als Bürgermeister kandidiert. Also der betreibt ganz offen ein Bordell und ist dann Bürgermeisterkandidat. Und wir haben ja ganz viele Geschäftsmänner, die halt sagen, es ist doch ein legitimes Business, wieso soll ich kein Bordell betreiben? So, das hast du schon mal nicht. Dann haben wir in Deutschland zwar ist die Prostitution erlaubt, aber sie ist ja unter bestimmte Regularien gestellt. Also sie ist in den Toleranzzonen erlaubt, in genehmigten Prostitutionsstätten. Die Prostituierte muss sich anmelden, eine Gesundheitsberatung machen. Und das führt dazu, dass obwohl wir eine legale Prostitution haben, ganz, ganz viele Frauen Bußgelder bekommen, regelmäßig. Nämlich wenn sie im Sperrbezirk der Prostitution nachgehen, nicht angemeldet der Prostitution nachgehen. Und wenn sie diese Bußgelder nicht bezahlen können, auch ins Gefängnis kommen. Also es gab einen Fall, da musste eine Frau wirklich wegen nicht bezahlter Bußgelder ein ganzes Jahr ins Gefängnis.
Mhm.
So, das heißt, und haben, also durch das Internet, 70% der Prostitution in Deutschland findet nicht in genehmigten Prostitutionsstätten statt. Also 2/3 ist im Untergrund. Die Frauen findest du.
Mhm.
Aber das sind alles, diese 70% Frauen sind diejenigen, die dann mit den Bußgeldern und Gefängnisstrafen belegt werden. In Schweden hingegen oder in den nordischen Modellstaaten ist ein wichtiges Kennzeichen, die Frauen sind komplett entkriminalisiert. Es gibt keine Kriminalisierung der Frauen. Und jetzt stellen wir uns mal vor, eine Frau, eine Kolumbianerin, die mit Touristenvisum hier eingereist ist, geht im Hotel illegal der Prostitution nach. Der Freier findet sie, die Polizei und das Ordnungsamt finden sie auch. Das heißt, sie kriegt ein Bußgeld. Würde diese Frau, wenn sie, also dieses weiß, dass sie illegal der Prostitution hier nachgeht, würde die im Fall einer Vergewaltigung oder eines versuchten Tötungsdelikts die Polizei rufen?
Nein, natürlich nicht.
Glaube nicht, weil sie in dem Moment ja schon sagt, dass sie eine Ordnungswidrigkeit begangen hat. Das heißt, wir haben einen großen Teil der Prostitution haben wir im Untergrund in Deutschland. Während in Schweden die Frauen merken, die kriegen das auch eingeredet, dass sie was Illegales tun, ne? Also von ihren Hinterleuten. Die merken aber, die Polizei kommt, die Sozialarbeiterin kommt und ich bekomme kein Bußgeld, ich bekomme keine Gefängnisstrafe, mir passiert nichts. Ist denn da nicht die Wahrscheinlichkeit höher, so nach logischem Menschenverstand, dass wenn der Gewalt angetan wird, dass sie sich bei der Polizei meldet? Noch dazu, wenn die Freier grundsätzlich kriminalisiert sind, nicht nur, wenn sie eine Gewalttat begehen, weil allein die Prostitutionshandlung an sich, der Konsum, ist schon eine Straftat und ist inzwischen auch zum Beispiel in Schweden Straftat. Vorher war es nur eine Ordnungswidrigkeit, jetzt ist es eine Straftat. Das heißt, selbst wenn der Freier einfach nur aufmuckt und ich habe seine Handynummer durch die Kontaktaufnahme in meinem Handy, kann ich die Polizei rufen. Und kann sagen, der hat von mir Prostitution in Anspruch genommen. Mir passiert nichts, dem Freier schon. Gibt das der Frau nicht mehr Handlungsoptionen als der Frau, die hier illegal, wie gesagt, 70% im Hotel oder einer Ferienwohnung der Prostitution nachgeht?
Ja, also das ist eine rhetorische Frage, ne? Ja, natürlich, klar. Okay, also du würdest auch sagen, es ist auch statistisch nachweisbar, dass in Ländern, in denen das nordische Modell eingeführt wurde, dass halt eben, also dass es zurückgeht?
Weil ja, also du kannst es ja auswerten. Wie findet denn das Matching zwischen Freier und... Also der Hintergrund, warum das immer gesagt wird, ist, die Schweden haben das Ende der 90er Jahre eingeführt. So, wann ist das Internet groß geworden? Anfang der 2000er.
Genau.
Das heißt, die nehmen das als Beleg, dass es von der Straße in die Innenprostitution gegangen ist, dass Prostitution in den Untergrund gegangen wäre. Aber wenn die Anzeigen im Internet sind, du kannst Oslo, Stockholm eingeben, nach Prostitution suchen, du findest die Anzeigen ja ohne Probleme.
So.
Das heißt, genau wie das in Deutschland auch funktioniert, die Anbahnung läuft über das Internet, kannst du die Frauen dort genauso finden wie hier. Und du kannst natürlich auch diese Anzeigen auswerten. Und das haben die auch gemacht. Also die haben sowohl Studien dazu, wie die Prostitutionsnutzung ist, vor Einführung des schwedischen Ansatzes, also vor der freier Kriminalisierung, war es in Schweden jeder siebte Mann, jetzt ist es jeder 13. Mann. Also wir sehen eine ganz klare Verringerung der Nachfrage. Und die werten die Anzeigen aus und konnten dann auch nachweisen, das spricht für einen hohen Druck, weil so eine Anzeige kostet auch Geld, dass zum Beispiel eine Frau mehrere Anzeigen hat. Dann wird dann über verschiedene Fotos, verschiedene Angebote versucht, die Nachfrage, die wenige Nachfrage, die da ist, natürlich dann irgendwie zu lotsen. Und wenn du das wenn du die Anzeigen hast, kannst du sie auswerten und kannst natürlich sagen, ist es mehr geworden oder ist es weniger geworden? Und die konnten sehen, in ganz Europa ist der Markt größer geworden, natürlich auch durch die EU-Osterweiterung, Freizügigkeit und so weiter. Also du hast einfachere Möglichkeiten, auch Frauen zu handeln. Und gleichzeitig ist aber der Markt um 25% dort gesunken, während er überall sonst angestiegen ist. Die Studien gibt es. So, aber es kommen dann immer diese Mythen, alles geht in den Untergrund, es ist gefährlicher für die Frauen, weil sie dann in unsicheren Orten sind und nicht in einer angemeldeten Prostitutionsstätte. Ja, aber es gab in Schweden kein einziges Tötungsdelikt in der ganzen Zeit. In Norwegen ein einziges, ja, und bei uns halt diese horrende Zahl. Also das sind ja auch Fakten. So.
Ja. Naja, deswegen hatte ich das natürlich auch angesprochen, um eben genau diese Mythen, die wahrscheinlich sofort jedem in den Kopf gehen, kommen, um das zu widerlegen. So. Und ich finde halt genau das mit diesen Tötungsdelikten dort 0 bzw. 1, hier, keine Ahnung, wie, ich habe die Zahl jetzt schon wieder vergessen, die du vorhin genannt hast, aber nicht wenig. So,
120 seit 2000, ja.
Ja, genau, das spricht ja Bände.
Ja.
Da können wir auch argumentieren, ja gut, Schweden, Norwegen, die Länder sind kleiner.
Wenn du es auf die Einwohner umrechnest, haben wir ja trotzdem eine enorme Diskrepanz.
Ja, also ich finde, das ist relativ einleuchtend, ne? Aber ich finde halt, was ich wieder bemerkenswert finde, ist, die zitieren dann auch noch hier einen Jakob Dropnik, den kennst du wahrscheinlich, ein Vorkämpfer für das nordische Modell, auch ein Jurist. Der wird auch interviewt in diesem Kontrastebericht. Aber insgesamt ist der Tenor dieses RBB-Kontrasteberichts doch eher so kritisch, was ja Medien sein sollten, das sind Medien, also ein journalistischer Auftrag ist, aber eher kritisch gegenüber den Verfechtern des nordischen Modells und eher so, ja, guck mal, wie schön toll das doch ist hier mit dem, mit der Liberalisierung und wie viel doch getan wird für diejenigen, die das, ja, die halt da doch gern und freiwillig in die Prostitution gehen. Ich meine, sie zitieren am Ende ja auch noch eine, warte mal hier, wo ist es hier? Johanna Weber, politische Sprecherin, Berufsverband Erotische und Sexuelle Dienstleistung e.V. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Sie sagt, ich habe den Eindruck, dass diese ganzen Diskussionen da, dass es da gar nicht um Sachfragen geht, sondern es ist ein Glaubenskrieg und den meisten Prostitutionsgegnern geht es auch nicht darum, uns zu helfen, sondern die Prostitution abzuschaffen. Ja, gut, ich meine, ja, vielleicht geht's aber auch genau darum, ja. Aber da könnte man natürlich auch noch so argumentieren, naja, es ist aber auch eine Frau, die ist Vorsitzende dieses eingetragene Vereins.
Studiobetreiberin verdient an der Prostitution anderer, könnte man halt auch erwähnen, ne?
Könnte man halt auch erwähnen, ja, ne? Also, genau, steht da aber, glaube ich, nicht. Also dementsprechend. Doch, hier steht, Johanna Weber ist Domina und Aktivistin. Ja, gut, ich meine, Aktivistin wird niemals neutral darüber
Ja,
berichten.
und über Domina, das weist ja darauf hin, sie ist selber Prostituiert, ja, natürlich. Aber dieses, sie betreibt selber ein Studio, wo andere Miete zahlen müssen und sie Einnahmen dadurch hat, das wird dann wieder nicht erwähnt.
Nee, deswegen hat dieser ganze Bericht so eine gewisse Schlagseite.
Also ich bin
So.
ja immer dafür, dass diese Frauen auch eine Redemöglichkeit haben, aber ich bin dann immer für Transparenz, aus welcher Position sprechen sie? Sprechen sie jetzt gerade als prostituierte Frau oder als Unternehmerin? Weil das ist für die Einordnung dessen, was gesagt wird, ein bisschen relevant, würde ich sagen.
Ja, würde ich auch sagen. Ja, gut. Könnte man ja mal.
Also ich habe nichts gegen Johanna Weber, ich habe auch schon auf Podien mit ihr gesessen, die ist eine der
Ach so, ihr kennt
Erträglichen.
euch. Okay.
Ja, wir kennen uns, ja. Da gibt es andere.
Okay, gut. Müssen wir jetzt
Die
nicht
mich
weiter ausführen?
anschreien, wenn sie mich sehen und
Ja, du willst denen ja auch das schöne Business kaputt machen, Manu. Ja.
ja.
Yes. Ja. Wir können zum Ende kommen, beziehungsweise zum zweiten Teil der Folge kommen, weil da, das wird natürlich. Das war jetzt ein sehr, das ist klar, das ist ein sehr düsteres, sehr hartes Thema. Wir wollen uns aber gleich noch weiter unterhalten. Oder willst du noch was ergänzen zum Thema Prostitution und so? Du kannst ja
Ja.
gerne noch mal da auf dein Buch hinweisen, was du gerade schreibst, wann das rauskommt, ob du schon einen Titel hast.
Nee, ich habe jetzt angefangen im Oktober mit der Recherche. Wie gesagt, ich habe diese ganzen, der Dezember war sehr hart, weil ich mich in diese ganzen Abgründe dieser Tötungsdelikte nochmal reingefuchst habe, wirklich, also jeden Tag so 30 bis 50 Fälle recherchiert habe.
Gut.
Und ich sag dir, also was du da so findest, also du hast es natürlich mit Serienmördern zu tun. Also jeder Horrorfilm, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe, ich habe die Originalvorlage gefunden. Also von natürlich so bekannten, du hast natürlich Jack the Ripper, du hast Jack Unterweger und was weiß ich was, aber du hast halt eben auch hier Robert Picton, der Schweinefarmer und so. Also es sind ja alles bekannte Fälle. Du hast dann aber auch so welche, die also wo du dann auch so Facebook-Kommentare findest, also ein Typ, der die Frauen dann wirklich zu Bürgern verarbeitet hat, an dem Imbiss verkauft hat. Also wie gesagt, jeder Horrorfilm tauchte da irgendwie auf, den ich mal gesehen habe. Und wo dann Leute auf Facebook schreiben, ja, ich habe bei ihm an diesem Imbiss gegessen und ich hab, also er hat so zufrieden geschaut, als wir gegessen haben. Also allein die Vorstellung,
Bah. Okay.
weißt du, wo ich denke, wo, wie, was für krasse Dinge es einfach gibt, ne? Und das waren wirklich Abgründe. Aber du hast natürlich, die meisten Fälle sind nicht so spektakuläre Serienmörderfälle. Du hast in der Regel Freier, also die meisten Taten werden wirklich aus so profanen Gründen, ich muss es jetzt noch statistisch auswerten, ne, aber das weiß ich, dass das die absolute Mehrheit ist, aus profanen Gründen wie Streit ums Geld, Streit um die Dienstleistung. Also, dass dann wirklich Menschenleben beendet werden wegen 10 bis 20 Dollar. Also, das ist wirklich tragisch, also dass wir eine so große Häufung haben, wie die quasi so aus dieser Situation heraus, der Freier ist nicht zufrieden, Freier sind auch die häufigsten Täter, begangen werden. Gleichzeitig wird es ein Kapitel geben, das wird, glaube ich, sehr spannend, über die Neuerungen in den polizeilichen Ermittlungsmethoden. Da gibt es nämlich jetzt zum Beispiel gerade durch diese DNA-Möglichkeiten an Forschungsdatenbanken, was in Deutschland aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht erlaubt ist, ganz viele Cold Cases, die geklärt werden nach 30, 40 Jahren. Das finde ich ganz spannend. Also wie sich da auch natürlich die Techniken entwickeln. Und tatsächlich oft diese Techniken erstmals erfolgreich bei ungeklärten Prostituiertenmorden durchgeführt wurden. Das finde ich auch spannend. Und es wird ein Kapitel geben, und das ist jetzt vielleicht die gute Überleitung zu unserem anderen Thema. Ich habe enorm viele Fälle gefunden mit Bezug zu Punkrock, Rockszene. Also ein bekannter Fall ist natürlich hier Sex Pistols, Sid Vicious, seine Partnerin Nancy Spungen, die ja auch Stripperin war und den Drogenkonsum durch Prostitution für die beiden erwirtschaftet hat, wo man ja auch nicht ganz klar weiß, hat er sie jetzt ermordet, was der Drogendealer, was war der Hintergrund. Mhm. Hier die Sängerin von Plasmatics, Wendy O. Williams, die auch quasi, also sich erschossen hat, die war auch in der Prostitution, war auch Stripperin, ne? Also Suizide hast du natürlich ganz viele. Die Freundin vom Reggae News Sänger, Tiffany Preschiani, die ermordet wurde von einem Serienmörder, was er auch nicht verkraftet hat, da hat er auch nicht mehr lange gelebt danach. Er hat aber auch aus den Einnahmen ihrer Prostitution gelebt, tatsächlich. Mhm. Dann hast du so Leute wie eine Pornodarstellerin, die auch auf dem Straßenstrich erdrosselt wurde, vermutlich auch von einem Serienmörder, die mit Gene Simmons von Kiss zusammen war, die Star Stove. Dann hast du eine Savannah, die mit Vince Neil von Mötley Crüe zusammen war, mit David Ross von Van Halen, mit Slash, mit Billy Idol und Mark Wahlberg. Die hat sich auch erschossen selber, also auch Suizid begangen. Und hier vom Kornsänger, die Ex-Frau Devin Schütte, auch Pornodarstellerin, die Überdosis hatte. Also lauter so Fälle, wo ich dachte, wow, da gibt's eigentlich eine massive Schnittmenge und diese Punk-Drogen-Szene, die dann so verbandelt war halt auch mit ganz viel Prostitution und so weiter. Da werde ich dann auch ein Kapitel wahrscheinlich unter dem Titel Sex, Drugs and Rock'n'Roll oder so machen, keine Ahnung. Hm. Also es werden sehr, sehr viele unterschiedliche Aspekte beleuchtet werden. Ich werde auch einige Interviews wieder machen und ich vermute, dass ich so vielleicht im Herbst mit Veröffentlichung rechnen kann.
Okay.
Also noch viel Arbeit, der Schreibprozess fängt jetzt an, die Schärfe ist abgeschlossen. Ja.
Okay, ich werde da natürlich Werbung für machen, ne? Und vielleicht können wir das Thema dann auch nochmal
spezifisch behandeln. Schick dir das Buch dann als Rezensionsexemplar.
Ja, gerne. Das mache ich mal gerne. Und jetzt können wir uns, das ist eine gute Überleitung, aber wir werden uns jetzt auf Patreon weiter unterhalten, aber es wird jetzt nicht um das Thema Prostitution und Punkrock gehen, sondern nur um Punkrock, mal wieder überraschenderweise. Bei den letzten Folgen habe ich versucht, so ein bisschen mal was anderes zu machen, aber da geht es jetzt gleich weiter. In dem Sinne, danke Manu erstmal für diesen Einblick in diese verstörende Welt irgendwo. Ich bin immer froh, dass ich das nicht beruflich machen muss, sondern wenn ich mich damit auseinandersetze, ist es freiwillig, meistens im Rahmen des Podcasts. Ich möchte da aber einfach nicht zu tief eintauchen, deswegen bin ich dankbar, wenn das andere auf sich nehmen, weil das sind Abgründe, das sind absolute Abgründe. Egal, ob das Prostitution ist, Pornografie, also Porno-Business oder eben auch Onlyfans, was auch ein Business ist. Aber ich bin da bei dir und Lotti dankbar, dass ihr das halt auch für euch nehmt. Damit ich es nicht machen muss und auch selber noch was dazulerne.
Ich muss auch sagen, ich muss da echt auf mich aufpassen. Und also normalerweise ist die Regel am Wochenende und abends kompletter Stopp mit diesen Themen.
Ja.
Natürlich jetzt in so einer Buchrecherchephase, was man neben seiner Vollzeiterwerbstätigkeit macht, nicht immer so möglich. Da versuche ich das natürlich reduziert, aber deswegen war Dezember, Januar echt auch hart, weil du willst dann fertig werden mit deiner Recherche und hast eigentlich rund um die Uhr diese Gedanken im Kopf und diese wirklich verstörenden Fälle. Und insofern, ich finde es halt immer gut, weil ich merke, also das ist auch das, warum ich das, glaube ich, aushalte, dass sich so viel tut. Also dass genau diese Arbeit, diese Aufklärungsarbeit, diese vielen inzwischen aktiven Menschen zu diesem Thema aus unterschiedlichsten Professionen, dass das natürlich dazu führt, dass wir es geschafft haben, innerhalb von 10 Jahren die Debatte wirklich noch nicht zu drehen. Wir haben noch viel zu viele Skeptiker, aber dass wir jetzt natürlich eine Bundestagsfraktion auch in Regierungsverantwortung haben, die sich für das nordische Modell ausspricht. Und das muss man vielleicht auch nochmal sagen, dass das nicht, dass es eher außergewöhnlich ist. Wir haben einen Koalitionsvertrag, wo CDU und SPD sich ja eigentlich nicht einig sind. Also da steht ja, das ist ja eher lächerlich, was da zur Prostitution drinsteht. Wir warten mal die Evaluation ab und dann gucken wir halt mal so, ne? Also wie es weitergeht. Die konnten sich ja auf nichts einigen wegen der SPD. Und ich habe das selten erlebt, dass wir so ein Vorbrechen von der Bundestagspräsidentin und der Gesundheitsministerin haben, die sich dann eigentlich entgegen des Koalitionsvertrags so öffentlich positionieren. Und ich habe auch noch nicht ganz verstanden, ist das Druck in die eigenen Reihen der CDU oder ist das Druck auf den Koalitionspartner, was ja eigentlich den Streit vorprogrammiert, ne? Das machst du ja eigentlich nicht. Normalerweise gehst du halt so vor, dass du eine Einigkeit erzielst und dann in die Öffentlichkeit gehst. Aber nicht, dass die CDU sich jetzt quasi offen anders positioniert, als die SPD positioniert ist. Insofern ist das eigentlich gerade eine spannende Zeit. Und es hat sich einfach in wirklich 10 Jahren enorm viel getan.
Gut, dann hoffen wir, dass sich noch mehr tut. Und jetzt lassen wir diese düsteren Themen und widmen uns schöneren Themen. Bis gleich.
Bis gleich. Kommt auf Patreon.